ein uns wohlbekannter Text, ich lese ihn in moderner Übersetzung. 2. Korinther 12, Vers 7 bis 10. Damit ich mich nun nicht überhebe, ist mir ein Dorn ins Fleisch getrieben, ein Satansengel, der mich mit Fäusten schlagen muss, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gefleht, dieser Satansengel möge von mir ablassen. Aber der Herr sprach zu mir, lass dir an meiner Gnade genügen, denn gerade in der Schwachheit kommt die Kraft zur Vollendung. Und schreibt Paulus weiter, so will ich mich denn am liebsten meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir einkehrt. So kann ich dann an allerlei Schwachheit, Misshandlung, Not, Verfolgung und Bedrängnis um Christi willen meine Freude haben. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Amen. Meine Lieben, der 2. Korintherbrief ist der allerpersönlichste Brief des Apostels Paulus. Da sehen wir ihm am allermeisten ins Herz. Da lässt er so viel von seinem eigenen Erleben, auch von den tiefen Spuren an Schmerz und Freude in seinem Herz durchblicken, dass man ihn den allerpersönlichsten Brief genannt hat. Und auch was er hier berichtet, ist ein Einblick in das Seelenleben des Apostels, in das persönliche, intime Glaubensleben des Apostels mit seinem Herrn. Er berichtet vorher, dass ihm Gott vor vielen Jahren einen wunderbaren Durchblick geschenkt hat, mitten bis ins Paradies hinein. Ich ward verzückt bis in den dritten Himmel. Wir wollen nicht darüber nachgrübeln, was da im Einzelnen mit gemeint ist. Er kann nur sagen, ich sah unaussprechliche Dinge. Ihm wurde ein Blick durch den Vorhang geschenkt. Das hat ja Gott im Laufe der Gemeinde Jesu-Geschichte gelegentlich dem einen oder anderen geschenkt. Danach sollen wir aber nicht greifen. Vielleicht würden wir schwärmer, wenn wir es erlebten, und würden es zum Gesetz für andere machen, wenn du das nicht erlebt hast, bist du nicht ein Jünger Jesu. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Aber der Herr hat dem Apostel einen wunderbaren Durchblick durch den Vorhang geschenkt. Er hat ihm auch sonst viel anvertraut. Er hat ihm Frucht des Evangeliums sehen lassen. Paulus kann schreiben an seine Brüder, ihr seid das Siegel meines Apostelamtes, als der ich nicht umsonst gearbeitet habe und vergeblich gelaufen bin. Ihr seid mein Ruhm am Tage Jesu Christi. Das schreibt er nicht aus Stolz, sondern er kann es gleichsam im Tatsachenstil feststellen. Er kann auch sagen, von Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade ist nicht vergeblich an mir gewesen. Aber auch der größte Apostel muss in der Schule seines Herrn lernen. Und darum sagt Paulus, so demütig ist er, dieser doch so angesehene Mann, wenn auch von vielen bekämpft und befeindet und verleumdet wurde, aber doch geschätzt wie ein Vater in Christo. Damit ich mich nicht überhebe, schreibt er zweimal, damit ich nicht im Geiste mich einen raufsetze über die anderen, damit nicht der alte Adam bei mir ins Kraut schießt, damit ich nicht ein frommer V werde, der in frommer Selbstbestätigung, in geistlicher Selbstbestätigung zwar mit frommen Worten spricht, aber in Wirklichkeit sich selber mästet. Damit ich mich nicht überhebe, hat der Herr etwas Besonderes an mir getan. Er hat mir einen Dorn ins Fleisch getrieben, übersetzt hier einer Dr. Siegel mit Namen. Luther sagt Pfahl ins Fleisch. Im Griechischen steht das Kolops Thesarki. Ein Dorn. Das ist so, als wenn ich einen ganz kleinen Dorn im Finger habe. Das macht, daran wird man immer erinnert. Auf einmal hat man wieder dran gepackt. Das ist einem hinderlich, bis man das Ding da raus hat. Und der Apostel Paulus, den hat das auch bewegt. Könnte ich nicht ohne diesen Dorn leben, der mir hinderlich ist, der mich immer wieder schmerzlich trifft. Andermal sagt er hier in diesem Zusammenhang, ein Satansengel. Er meint einer von den abgefallenen Engeln, von den Dämonen, der mit Fäusten schlägt. Was ist das wohl gewesen? Fragen wir sofort. Die Ausleger haben verschiedenste Gründe genannt. Epileptische Anfälle, Augenkrankheit, weil er einmal im Galaterbrief schreibt, ihr wärt bereit gewesen, eure Augen für mich herzugeben. Es gibt Ausleger, die sagen, der Apostel hat eine skrofulöse, anstößige Augenkrankheit gehabt, die ihn behindert in seinem Dienst beim Schreiben und Lesen. Andere sagen, es war eine andere körperliche Last. Andere sagen, es waren Schwermutsanfälle. Andere sagen, es waren tiefe, dämonische Anfechtungen. Waren es Anfechtungen, die von daher kamen, dass er als einsamer Eheloser seinen Weg ging? Die Bibel sagt nichts davon. Sie lässt es bei diesem Bilde bewenden. Und ich glaube, das ist gut so. Es ist gut, dass wir stehen lassen. Paulus sagt von dieser bestimmten, für ihn zunächst empfundenen Behinderung, sie ist für mich wie ein Dorn im Fleisch. Sie ist für mich wie Nackenschläge, die ich immer wieder bekomme, der mich mit Fäusten bearbeitet. Sie ist für ihn eine Bremse in seinem Dienst. Eine Bremse in seinem Dienst. Wenn er das nicht hätte, diesen Dorn im Fleisch, diese Nackenschläge, diese Art von Belastung, wie ganz anders könnte er dann seinem Herrn dienen? Wie viel befreiter könnte er dann sein? Wie viel entlasteter könnte er dann? Wie viel Kraft braucht er seelisch, verbraucht er seelisch, um mit diesen Nackenschlägen immer wieder fertig zu werden, sie zu tragen? Und diese Summe an Kraft, die er dazu braucht, um das körperliche oder seelische oder geistige, was ich zu verkraften, die könnten doch nun gleichsam Valuta substanzmäßig eingesetzt werden für den Dienst. Wir verstehen ihn ja so genau. Ich denke jetzt an ein paar Gottesmänner, denen Gott auch so einen Dorn im Fleisch anvertraut hat. Jakob Vetter, der Begründer der deutschen Zeltmission, der sein Leben lang mit Lungenbluten lasterte, der oft nachmittags Lungenbluten hatte und abends ging er zum Zelt. Und mir hat einmal ein Schweizer Lehrer berichtet, dass er in Eschi vor vielen Jahrzehnten, als Jakob Vetter noch lebte, auf der Brücke gestanden hätte da, in der Eisenbahnbrücke, in Esche in der Schweiz. Und auf einmal hätte einen Mann gesehen, der an der Brücke gelehnt wäre, der wieder geblutet hätte. Wäre auf ihn zugekommen, darf ich ihm helfen? Er, dieser Lehrer, war auch ein Christ gewesen, hatte nicht gewusst, dass das Jakob Vetter war. Hatte Jakob Vetter zu ihm gesagt, wohnen hier Kinder Gottes im Ort? Hatte einfach wild, zu dem Wildfremden gesagt. Ja, sagte, ich bin selbst eins. Oh Gott sei Dank, nehmen Sie mich mit nach Haus. Sagte, da habe ich ihn mit nach Haus genommen, das war sonntags nach diesem zwei. Dann hat er einen Augenblick still gesessen. Wir haben uns etwas erfrischt. Kaffee miteinander getrunken. Dann haben wir das Mahl des Herrn gefeiert. Das tat Jakob Vetter gern. Das auch im Familienkreis. Einfach mit dem Mahl des Herrn schloss. Und dann ist er gegangen. Und abends tat er Dienst. Der Jakob Vetter ist nur 46 Jahre alt geworden. Und seine Frau 93. Ist vor ein paar Jahren gestorben. Das sind so Geheimnisse. Was hätte dieser Mann, dieser Draufgänger, was hätte der schaffen können, ohne das ständig neu wiederholte Lungenblut? Bremse. Dorn im Fleisch. Ich denke an den gesegneten Pastor Stockmeier, diesen Prediger und Boten Jesu, der besonders ein Bote der Heiligung war. Der hat sein Leben lang Last gehabt mit Magenkrämpfen. Das heißt, wenn ihn etwas besonders bewegte, dann wurde sein Magen so unruhig und krampfte so, dass er stundenlang oder tagelang nicht essen konnte. Und das quälte ihn zum nächsten Dienst. Pfahl im Fleisch, Dorn im Fleisch. Und ich denke an Daniel Schäfer, unseren gesegneten Evangelisten, der ja die Morgenandachten früher immer in der Tessin-Zukonferenz hielt, der mir einmal sagte, er war Evangelist, hatte Frau und Reihe Kinder, was ihm das bedeutet, dass er immer wieder los müsste zum evangelistischen Dienst. Er sagte, er hätte chronisch Heimweh gehabt sein Leben lang. Und er hätte oft, wenn er auswärts dann zu einem Dienst eingetroffen war, am ersten Tag nachmittags, wäre er zur Bahn gegangen und hätte sich den Fahrplan angesehen für den Tag der Rückkehr in 8 oder 14 Tagen oder 3 Wochen. Aber um einfach ein bisschen, wir verstehen das. Was sind das für Dinge? Was haben Gottes Knechte für geheime Kämpfe auszufechten? Und wir haben doch gar nicht alles genannt. Wenn die nun sprechen können, was ihnen vielleicht Gott zugemutet hat an erblicher Belastung, an seelischer Schlagseite, vielleicht an Umweltschwierigkeiten, vielleicht an körperlichen Dingen oder was es sei, vielleicht auch an Kämpfen und Angriffen aus der unteren Welt. Was es auch sei, Paulus bittet den Herrn, Herr, nimm mir diese Bremse. Nimm mir das, ich könnte dir doch ganz anders dienen, wenn ich das nicht mehr hätte. Jetzt kommt das Nächste. Oder das Erste, was wir daraus lernen. Wenn wir in Belastungen stehen, wenn Krisen kommen, wenn wir Unverstandenes erfahren, wenn wir mit den Nackenschlägen des Teufels nicht fertig werden, das Erste, was wir bei Paulus lernen, er geht damit ins Gebet. Er bleibt nicht bei seinem Grübeln stehen. Er kurft nicht um sich selber in seinen Gedanken bewegen. Er läuft auch nicht zu allerlei Menschen, sondern er wendet sich an die allerwichtigste Instanz. Er sagt, dafür ich 3-mal zum Herrn gefleht habe. Das ist das Erste, was wir hören. Kinder Gottes gehen mit dem Unverstanden und mit den Nackenschlägen und den Bremsen und Belastungen zur ersten und wichtigsten Instanz, zu ihrem Herrn. Und tragen dieses im Gebet ihrem Herrn vor. Und indem ich den Herrn damit vertraut mache, ist eigentlich von Gott her schon die Behebung der Krise eingeleitet. Denn nun ist Gott damit befasst. Beten heißt ja, Gott mit dem befassen, wofür ich bete. Gott fortan den Mitwisser und Mitsorger meiner Anliegen machen. Aber nun ganz praktisch. Nicht es im Gebet ihm hinlegen und nachher doch wieder den Packen auf seine Schulter nehmen. Sondern wirklich sagen, ich habe es dem Herrn gebracht. So wie Paulus. Kinder Gottes gehen mit dem, was ihnen zugemutet wird an unbegreiflichen, an Nackenschlägen, an Bremsen zu ihrem Herrn und sagen es ihrem Herrn. So wie Paulus. Er war nicht so übergeistlich, dass er sagte, das brauche ich meinem Herrn nicht zu sagen, der weiß das sowieso. Sondern er wusste aus Gottes Wort und aus dem Umgang mit seinem Herrn, dass der Herr darum wirbt, dass wir es ihm sagen. Auch wenn er weiß, was wir bedürfen, ehe wir ihn bitten. Er will aber, dass wir unser Kindesrecht in Anspruch nehmen und es sagen und es ihm bringen. Das Zweite. Des Teufels Absicht ist, in solchen Krisenstunden, in solchen Augenblicken, wo wir Fragen vor dem Herrn stehen, wo wir seufzen unter den Nackenschlägen und Bremsen, des Teufels Absicht ist, uns aus der Bahn des Glaubens herauszumanövrieren. Uns auf das Abstellgleis des Resignierens zu bringen, hat ja doch keinen Zweck. Lassen wir einfach so laufen, dass wir so elend resignierende Leute werden, wie wir sie so oft heute antreffen können. Bis hin in die Reihen der Gemeinde Jesu, die nichts mehr vom Herrn erwarten für sich oder andere oder für die Gemeinde Christi, die von einem Mehltau der Müdigkeit überschattet sind und einfach die Dinge so laufen lassen. Man tut das noch. Es ist so, darf ich einmal sagen, so eine fromm abgewickelte Pflichterfüllung. Es ist so ein resignierendes Laufen lassen. So eine Verzagtheit. So eine Art Gleichgültigkeit. Und der ganze Zeitgeist ist ja mit darauf angetan, uns abzulenken zu anderen Dingen hin und gleichsam auf Sparflamme das ganze geistliche Leben laufen zu lassen. Man will es nicht auslaufen lassen, auf Sparflamme. Auf anderen Gebieten brennt das Feuer hoch. Lebenserwartung, Lebenssteigerung, Lebensstandard und Leistung und Karriere, aber geistlich auf Sparflamme. Und der Teufel der möchte nicht das ganz aussieht vielleicht, aber so, dass wir uns selbst beruhigen und denken, wir sind ja noch mit dabei. Er muss auf das Abstellgleis der Resignation stellen, auf das tote Gleis, wo es nicht mehr wirklich zu neuen Stationen kommt, wo es nicht mehr zum Fruchtbringen kommt. Er möchte uns lähmen zum Fruchtbringen. Oder noch schlimmer, er möchte uns überhaupt ganz davon wegbringen, auf das Abfahrtgleis in Rausch und Verzweiflung. Auch das kommt immer wieder vor, dass er solche hinabführt, dass sie wirklich sich lösen von ihrem Herrn unbegreiflicherweise, auch wenn dieser gute Hirte ihnen nachgehen wird bis zum letzten Atemzug. Das ist des Teufels Absicht. Er ist immer wieder neu dabei, dass er uns herausschießt, herauslockt, herauswirbt aus dem Haufen des Volkes Gottes. Auf alle mögliche Weise, in solchen Krisenstunden, dass wir kapitulieren vor dem Teufel. Dass wir, wie Luther sagt im Katechismus, in Unglaube, Verzweiflung und andere böse Schande und Laster geraten. Denn wenn wir in den Unglauben, mit dem Unglauben uns verbrüdern, dann ist das Tor offen zu allen Übeltaten. Der Herr aber möchte solch eine Krisenstunde zu einem Knotenpunkt vertieften Gnadenlebens machen, zu einem Zuwachs neuer Kraftzulage. Wenn der Herr uns in Krisen hineinführt, dann ist das immer von ihm her ein heilsamer Eingriff, dass das Flussbett unseres Glaubenslebens tiefer gelegt wird, dass die Brunnen tiefer gegraben werden. Wir haben es gestern einmal gehört, wo Paulus auch von so einer Krisenstunde spricht, wo sie in Todesgefahr waren in Asien, und zwar so schwer innerlich angefochten, dass sie am Leben verzagt. Und dann sagt Paulus, das geschah aber alles darum, diese Krise und diese Dunkelheit und dieser Tunnelweg, durch den sie mussten, diese Kurve, um die sie mussten, das geschah darum, nach Gottes Absicht, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns mehr setzen, sondern auf den, der die Toten auferweckt. Das heißt, Gott lässt in die Hitze, Gott lässt in den Tunnel kommen, Gott lässt unter die Bedrückung kommen, Gott lässt unter die Nackenschläge kommen, um uns durch eine vermehrte Abhängigkeit von ihm selber zu segnen. Gott will das Flussbild des Glaubens tiefer legen. Gott will, dass wir jegliches Vertrauen in uns selber wirklich dran gehen. Dass wir es lernen, vom Nullpunkt her ihn zu ehren, ihn zu preisen und vom Nullpunkt her uns zu beschenken zu lassen. Und das ist nun das, was als Drittes kommt. Dass Paulus einen wunderbaren Zuspruch bekommt. Der heißt wörtlich, meine Gnade reicht für dich aus. Hecharismu arkaisoi, griechisch. Meine Gnade reicht für dich aus. Lass dir an meiner Gnade genügen, sagt Paul, übersetzt Luther, wörtlich, meine Gnade reicht für dich aus. In dem Wort arkai, da steht alki, out alki, all diese Worte hängen damit zusammen. Damit ist schon ausgedrückt, dass der Herr jedem seiner Kinder ein zureichendes Gnadenmaß ausersehen hat. Auch für deine verwickelte Lage, auch für deine besondere seelische Komposition und Erbanlage und Umwelt und alles, was dazugehört für deine Gaben und Grenzen, sein Gnadenmaß ist so für dich bereit und so zugeteilt, dass du auf dem Wege zu deiner letzten Bestimmung heil und begnadet ankommst. Das ist Gottes Wille. Meine Gnade reicht für dich aus. Sie ist voll ausreichend für dich. Jetzt kommt der zweite Satz. Denn meine Kraft kommt zur Vollendung bei dir in der Schwäche. Ein wunderbarer Satz. Meine Kraft kommt zur Vollendung bei dir in der Schwäche. Damit will der Herr sagen, bei dir, Paulus, in dieser Lage soll es jetzt so sein, dass während du bei dir selber denkst, wenn ich das doch nicht hätte, diese Belastung, diese Bremse, diesen Dorn, diese Schwierigkeit, könnte ich ganz anders dem Herrn dienen. Paulus, du siehst nicht, dass gerade auf diese Weise, in dieser deiner Begrenzung, in dieser deiner Schwierigkeit meine Kraft zur Vollendung kommen. Du denkst, das müsste nun auch nach außen hin so repräsentativ sichtbar sein. Kraftfigur, Kraftgestalt, Kraftauftreten und Kraftüberwindung. Nein, meine Kraft kommt in äußerer Unansehnlichkeit zur Auswirkung. In äußerer Unansehnlichkeit. Als Bild dazu, elektrischer Strom in einem äußerlich unansehnlichen Draht. Wenn man die Leitung so sieht, wenn sie nach außen noch sichtbar ist, und man ist nicht schon geschult, nicht wahr, über Elektrizität, dann würde man sagen, was soll denn dieser Draht da? Da hängt doch gar nichts dran. Wenn man das nicht weiß, dann denkt man, dass dadurch eine Kraft fließt, die ein ganzes Haus mit Licht und Wärme versorgt, kann doch kein Mensch begreifen. In dieser unscheinbaren äußeren Aufmachung. Elektrizität ist eine unsichtbare Kraft, die nur an ihren Wirkungen wahrnehmbar ist, ist der erste Satz der Elektrizitätslehre, so haben wir gelernt. Ja. Aber verstehen wir hier, Gnade Gottes unter der äußeren Aufmachung der Unansehnlichkeit eines Knechtes Gottes, der den Dorn im Fleisch hat. Und gerade auf diese Weise will er bei ihm fertig werden und er ihn zur Frucht setzen. Meine Gnade reicht für dich aus, denn meine Kraft kommt zur Vollendung bei dir in der Schwäche. Was soll Paulus lernen an dieser Stelle? Die Demontage des alten Menschen. Merkt euch das mal. Gottes seelsorgerliche Erziehung zielt auf die Demontage unseres alten Menschen. Unser alter Mensch soll täglich in den Tod gegeben werden. Und dieses täglich in den Tod geben, was in der Bekehrung einmal grundsätzlich vor dem Herrn geschehen ist, was aber täglich neu, ja stündlich neu zu üben ist, das fällt uns schwer bis an unser letztes Stündlein. Dass wir in der Selbstbehauptung, und wenn es in der frommen, geistlichen Selbstbehauptung wäre, so wie mir einmal eine Frau sagte, die ich als Vikar besuchte, Herr Vikar sagt, ich habe heute Morgen eine wunderbare stille Zeit gehabt. Ich habe den Heiland gebeten, möchte gern den ersten Platz im Himmel haben. Das hat sie gesagt. Ich war damals so sprachlos, dass ich darauf nichts groß geantwortet habe. Heute würde ich versuchen, in Liebe etwas zu sagen. Verstehen wir, das ist im Grunde Selbstmästung in geistlicher Gestalt. Der Teufel ist so raffiniert, dass er uns sogar noch durch fromme Aufmachung zum Selbstbetrug führt. Und darum wollen wir Ja sagen zu den K.O.-Schlägen, die der alte Mensch bekommt. Diese K.O.-Schläge, die so wehtun. Und die wir jeden Tag neu bekommen. Oft so, dass andere Menschen, die vielleicht selber diese in Gottes Auftrag diese Ausführer dieser Demütigung sind, es oft gar nicht wissen, dass der Herr uns demütigt dadurch, dass er den alten Menschen demontiert. Und wenn unser äußerlicher Mensch verdirbt, wird der innerliche von Tag zu Tag erneuert. Er möchte, dass der Mensch des Glaubens in uns, der neue Mensch, das Leben aus Gott zur wirklichen Flamme, zur wirklichen fruchtbaren Ausreifung und Auswirkung kommt, wie die Bäume im Sommer. Und das geschieht nur in dem Maße, wie wir an dem alten Menschen, an der Selbstbehauptung, Selbstbestätigung, wirklich zerbrechen. Und diese Demontage des alten Menschen tut weh. Aber da, wo jemand aus dem Vertrauen in die seelsorgerliche Meistergnade Jesu hereinlebt, wirklich, da darf das wirklich geschehen. Und da darf ich lernen, das Danke, Vater, sagen zu den kleinen Nadelstichen und Demütigungen im Leben. Das Danke, Vater, so wie ich es gestern vorlas, aus den Sätzen von Pastor Engels aus Nürnberg, die man nach seinem Tode gefunden hat. Einer der Sätze, ich will alles willkommen heißen, was mich heruntersetzt. Das ist nichts gemeint im Sinne der Selbstquälerei. Es kann sein, dass ich irgendwo in der Firma oder wo ich bin oder in einem Geschäft irgendetwas ganz klar richtig stellen lassen muss. Einfach auch aus Gewissens- und Wahrheitsgründen. Aber es gibt so viele Dinge, die uns auf die Palme bringen. Weil wir einfach am alten Menschen zu stolz sind. Und dass wir da das lernen, danke Vater. Danke Vater für deine seelsorgerlichen Demütigung, denn du meinst es gut mit mir. Danke, Vater. Ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Und ich danke dir, dass ich das aus deiner Hand nehmen darf. Und indem ich es aus seiner Hand nehme, wird die Bitterkeit entschärft. Und ich darf es nehmen als Arbeit meines guten Hirten an mir. Meine Gnade reicht für dich aus. Denn meine Kraft kommt zur Vollendung bei dir aus der Schwäche. Was weiß jetzt Paulus, nachdem er diese Antwort des Herrn bekommen hat? Er weiß, der Dorn im Fleisch bleibt weiter, solange wie Gott will. Möglich, dass Gott ihm später das genommen hat. Gott geht ja immer von Klasse zu Klasse bei uns. Wenn wir zum Glauben kommen, dann werden wir eingeschult in der Meisterschule Jesu. Und Gott lässt auch nicht immer die gleiche Last. Gott wandelt das. Gott gibt uns auch Zeiten zum Atem holen und so weiter. Aber Paulus weiß eins, ich darf leben, als habe nichts von seinen Kraftzulagen. Ich darf mich darin einstudieren, ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Wir glauben ihm das immer wieder neu nicht. Praktisch glauben wir es ihm nicht, weil wir eigenmächtig handeln. Aber darin will er uns einüben, in dieser Alles-und-Nichts-Stellung. Nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Ich vermache alles durch den, der mich mächtig macht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist die Alles-und-Nichts-Stellung. Das ist die Nullpunktstellung. Das ist die Stellung senkrecht unter dem Kreuz. Das ist die Stellung, in der ich wahrhaft bevollmächtigt bin, indem ich nicht mehr aus dem eigenen, sondern aus der Abhängigkeit lebe, aus der Kraftzulage meines Herrn. Und darum sind Krisenzeiten im Grunde Zeiten der tiefen Furcht für unseren Glauben. Zeiten einer neuen Verknotung mit dem Herrn. Ja, Zeiten, in denen ich in eine neue Weihe an meinen Herrn hineinkommen darf und sagen, Herr, mit dir ganz. Ein halber Christ, ein ganzer Unsinn. Aber mit dir ganz. Und ich will es dir fortan glauben, dass du durch freundliche Zuteilung wie durch Nackenschläge, durch Segen aus der Höhe und Segen aus der Tiefe, mich dahin bringst, dass ich das sagen lerne, dass ich mich meiner Schwachheit rühme, weil die Kraft Christi dadurch desto mehr verherrlicht wird. Amen. Yeah, man.